Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, klar, man kann Geburtstagswünsche natürlich sehr getragen und staatsmännisch und super serious übermitteln, ne? Oder so.
Moin, hier ist Kevin und Happy Birthday. Unsere SPD wird unfucking fassbare 160 Jahre alt.
Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, gratuliert im Video seiner Partei, so wie das sehr wahrscheinlich eben nur der Kühnert macht. Ne? Der 23. Mai 1863 gilt als Geburtsstunde der Sozialdemokratie. Da ist der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in Leipzig gegründet worden und daraus ist dann nach mehreren Zwischenstufen 1890 die SPD hervorgegangen. Die SPD ist heute natürlich eine andere als damals und auch eine andere, als noch Willy Brandt oder Helmut Schmidt die Partei geführt haben. Der Kanzler heute heißt bekanntermaßen Olaf Scholz und die SPD ist Teil der Regierungskoalition. Wie weit ist die Partei gekommen mit ihrem Anspruch, ein sozialdemokratisches Jahrzehnt zu schreiben? Und kann die SPD ihr Ziel, die Gesellschaft mit Respekt zusammenzuführen, eigentlich noch einhalten? Das gucken wir uns heute an. Und wir sprechen über das große Streitthema in der Koalition, dem sogenannten Heizungsgesetz. Das sollte diese Woche in den Bundestag eingebracht werden, nur daraus wird nichts. Britta Hasselmann, die Fraktionschefin der Grünen.
Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und auch die Arbeitsfähigkeit unserer Ampel nimmt damit Schaden, denn Vereinbarungen trifft man mit drei Partnerinnen und Partnern, um sich daran zu halten.
Dementsprechend enttäuscht, irritiert, wahrscheinlich auch sauer ist die Partei, die das Gesetz maßgeblich ausgearbeitet hat. Warum das jetzt nicht mehr in den Bundestag kommt und welche Rolle die FDP dabei einnimmt, auch das gucken wir uns an. Jetzt geht's los. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin fest davon überzeugt, dieser Sieg bei der Bundestagswahl war eine große Chance, jetzt ein sozialdemokratisches Jahrzehnt zu gestalten. Und es liegt jetzt an uns.
Der Co-Chef der SPD, Lars Klingbeil, das ist noch gar nicht so lange her, dass er das gesagt hat. Das war kurz nach der Bundestagswahl. Da war seine Partei, die SPD, auf einem Peak, euphorisiert wahrscheinlich auch. Heute, rund anderthalb Jahre später, sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann auch Ernüchterung. Koalitionskämpfe und Umfragewerte, die so zwischen 17% und 20% liegen. Damit ist die Partei sehr wahrscheinlich insgesamt nicht zufrieden. Grund zum Feiern gibt's trotzdem. Heute nämlich Gründung der Partei vor 160 Jahren. Und wir sprechen darüber mit Frank Kapellan. Der ist im Hauptstadtstudio unser SPD-Beobachter seit vielen Jahren schon. Hi Frank.
Hallo, grüß dich.
Frank, hat die SPD die Chance genutzt, ein sozialdemokratisches Jahrzehnt anzuschieben, so wie wir es gerade gehört haben? Oder muss man sagen, das ist eigentlich schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat? Was sagst du?
Ja, ich sage, dass es vorbei ist. Ich habe da wenig Hoffnung, dass aus diesem sozialdemokratischen Jahrzehnt für die Sozialdemokraten wirklich noch was werden könnte. Und Lars Klingbeil hat sich heute, ich habe das ja beobachtet, die Festveranstaltung Willy Brandthaus, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, hat sich dazu heute auch noch mal meinem Empfinden nach geradezu beschwörend dazu geäußert und hat gesagt, ja, wir wollen die Transformation zu einer klimagerechten Gesellschaft, wir wollen die mitgestalten, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen daran arbeiten, dass sie uns dann auch wieder wählen, also so habe ich ihn verstanden, dass wir Vertrauen schaffen in unsere Politik und da appelliere ich an euch alle, so hat Lars Klingbeil zu dieser Festgemeinde da gesagt, arbeitet da mit dran, die Leute sind pessimistisch, sie blicken nicht mehr hoffnungsvoll in die Zukunft und wir müssen diesen Wandel gestalten und wir müssen den Menschen Ängste nehmen. Aber wenn ich jetzt gerade an die aktuelle Diskussion denke über das Heizungsgesetz, frage ich mich, wie soll das gelingen und was tut die SPD dafür?
Lass uns doch vielleicht nochmal einen ganz kleinen historischen Rückblick versuchen zu machen hier im Podcast. Ich glaube, das letzte sozialdemokratische Jahrzehnt, das wird der Ära Willy Brandt, Helmut Schmidt so zugeordnet. In welchem Zustand ist denn die Partei heute, wenn man das mal mit damals vergleicht, beziehungsweise vergleichen kann?
Ja, man schaut da so ein bisschen wehmütig natürlich drauf zurück, auf diese Zeit, insbesondere auf die Zeit von Willy Brandt, Ostpolitik Willy Brandts. Die will man sich nicht kaputt machen lassen. Das hat Olaf Scholz heute nochmal erklärt, das hat auch Lars Klingbeil gesagt. Wir wollen uns das nicht schlecht reden lassen. Die Annäherung an den Ostblock, das war richtig. Viele sehen ja auch Willy Brandt als Wegbereiter der deutschen Einheit. Aber all das und viele Weltbilder sind ja da durch den Krieg Putins gegen die Ukraine zerbrochen. Und wir erleben ja diese Diskussionen auch schon seit geraumer Zeit und erleben beispielsweise, er verkörpert das ja ganz besonders, einen SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der doch arge Probleme damit hat, dass jetzt immer wieder neue Waffen in die Ukraine geliefert werden und dass es da nicht zu Friedensgesprächen kommt, noch nicht kommt, wenngleich auch er sagt, es ist derzeit nicht möglich. Aber das bringt ja die Partei wirklich in Schwierigkeiten. Da gibt es immer wieder Zerreißproben und die erleben wir gerade auch. Jetzt mit Blick auf die Energiekrise, mit Blick auf die Klimakrise, bei anderen Themen. Und da schaut man, glaube ich, schon so ein wenig wehmütig in diese Zeit zurück, in die Zeit von Willy Brandt und auch Helmut Schmidt.
Wehmütig, habe ich auch gerade gedacht, so wie du das geschildert hast. Ich möchte an dem Punkt nochmal zurückkommen auf das, was du eben schon kurz beschrieben hast, nämlich wie Klingbeil sich geäußert hat, eben heute bei diesem Festakt, also dass man die Leute mitnehmen muss. Das hat mich nochmal auf den Gedanken gebracht, wenn wir jetzt nochmal an den Kanzler denken, an Olaf Scholz, der ja viel mit dem Wort oder dem Motto Respekt arbeitet, ne? Also den Respekt, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen, das ist ja so sein Credo immer noch oder auf jeden Fall gewesen. Wie ist da deine Einschätzung? Löst die SPD das ein oder wird, wenn wir nochmal beim Kanzler bleiben, vor allen Dingen Olaf Scholz eben auch ein bisschen zerrieben zwischen diesem Anspruch und zwischen der Tatsache, dass er innerhalb der Koalition ja eigentlich doch immer ein moderatives Element sein muss?
Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Also so
ich wollte gar nicht so viel vorwegnehmen, genau.
Ja, so läuft die Politik, die Olaf Scholz betreibt. Und da ist, glaube ich, wirklich sein Problem, also diese Politik, diese Gestaltung der Transformation, das wirklich unter die Menschen zu bringen und die Menschen mitzunehmen. Also bleiben wir doch mal bei dem Heizungsgesetz. Er hat jetzt zugeschaut und heute ist eben aus dem Bundestag gekegelt worden. Die erste Lesung findet eben nicht statt in dieser Woche. Er hat da zugeschaut. Er hat zugeschaut, wie sich Grüne und FDP streiten, wie die Grünen immer mehr an Einfluss verlieren und hat so getan, als sei das Heizungsgesetz überhaupt nicht sein Ding. Und natürlich stehen die Sozialdemokraten für soziale Gerechtigkeit, für Solidarität gegenüber den Schwächsten. Das Stichwort Respekt fiel natürlich auch heute wieder im Willy-Brandt-Haus. Respekt für die Altenpfleger beispielsweise, für die Taxifahrer, so hat sich Scholz dazu geäußert, die müssen wir alle mitnehmen, die müssen wir unterstützen. Aber wie geschieht das denn jetzt bei diesem Heizungsgesetz? Da hat man es zum Beispiel dann zugelassen, dass die Grünen panikartig eine Unterstützung von 80% etwa beim Heizungsumbau zugesichert haben. Und von der SPD war da im Grunde kaum etwas zu hören oder gar nicht zu hören vom Kanzler. Ich spiele ihm mal noch mal kurz ein, was er heute gesagt hat, wie er, als er indirekt diesen Streit angesprochen hat, wie Olaf Scholz da mit Blick auf die Klimapolitik argumentiert hat.
Gelingen wird uns dieser große Aufbruch nur dann, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die Zuversicht haben können, das geht gut aus für mich selbst, das geht gut aus für meine Kinder und für meine Enkel. Da sind wir noch nicht ganz. Manche fürchten sich vor dem Wandel, vor der Veränderung, vor dem Aufbruch. Das ist völlig normal und völlig verständlich in einer Gesellschaft, in der es vielen ja nicht schlecht geht und in der viele etwas zu verlieren haben.
Ja, da sind wir noch nicht ganz, dass wir die Leute wirklich überzeugend mitnehmen. Das muss der Kanzler selbst einräumen und da bleibt sicherlich noch viel zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz seine Wiederwahl, die er ja anstrebt, wir sprachen ja über das sozialdemokratische Jahrzehnt auch in Deutschland, dass er die gerade verspielt, weil er die Dinge in der Ampel zu sehr schleifen lässt. Vielleicht wird man 2025 sagen, das war jetzt dieses Heizungsgesetz, dieser katastrophale Streit, der so viele Menschen auf die Palme bringt, das war wirklich der Todesstoß am Ende für die Ampel. Ich glaube, sie wird weiter halten, aber Scholz wird Schwierigkeiten haben, da noch einmal gewählt zu werden.
Frank, du hast ja jetzt eben gesagt, also der Kanzler schaut zu, mehr oder weniger. Aber ich frage mich, ob das nicht das eigentliche Dilemma ist, in dem die Partei, also die SPD, in dem der Kanzler steckt. Weil auf der einen Seite soll die Partei natürlich sichtbar sein in der Koalition. Andererseits muss sie auch die Koalition zusammenhalten, Streitschlichter sein. Und Scholz kann eben als Kanzler nicht hingehen und mit der Hand auf den Tisch schauen und sagen, so machen wir es jetzt. Siehst du das auch als Dilemma oder liege ich da falsch mit deiner Einschätzung?
Naja, beim Atomstreit, bei der Frage, ob die Atomkraftwerke noch weiter betrieben werden sollen, die drei, die wir noch hatten, da hat das ja
getan. Da hat er es gemacht, genau.
Da hat er auf den Tisch gehauen, da hat er seine Richtlinienkompetenz durchgesetzt und viele erwarten jetzt eben auch beim aktuellen Streit in der Klimapolitik, dass er sich da auch durchsetzt. Denn eines ist doch klar, die FDP sieht jetzt ihre Chance, wo sie spürt, welchen Unmut Robert Habeck da gegen sich aufgebracht hat, sieht noch einmal mehr die Chance, sich zu profilieren, stoppt dieses Heizungsgesetz und hofft darauf, in der Wählergunst profitieren zu können. Und Olaf Scholz hat das zugelassen. Er hat meiner Ansicht nach auch wirklich mit dem Gedanken gespielt, ich muss die FDP stützen, wenn ich wiedergewählt werden will. Die darf nicht an die 5%-Marke rutschen, aber er übertreibt es meiner Ansicht nach und lässt jetzt zu, dass die Grünen enorm geschwächt werden. Und das wird ihm am Ende auch schaden. Und die gestalterische Kraft der SPD, die da heute bei den 160-Jahr-Feierlichkeiten immer wieder beschworen wurde, die kann ich da nicht wirklich so gut erkennen. Also da wird nicht wirklich klar, was die SPD tut. Denn wir nehmen wirklich immer nur Christian Lindner und Robert Habeck, FDP und Grüne, wahr in diesem ganzen Klimastreit und fragen uns, was will und was tut eigentlich die SPD?
Das ist jetzt der Streit innerhalb der Koalition, aber trotzdem, wenn wir das Bild jetzt noch mal größer machen, bei Olaf Scholz bleiben. Du sagst, er schaut zu. Ich komme noch mal auf diesen Punkt zurück. Wenn wir dann aber trotzdem noch mal gucken auf die ganz großen Sachen, die eben auch die Welt verändern, also Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, da war er sehr schnell dabei und hat erkannt, dass wir vor einer Zeitenwende stehen und hat das sehr früh geäußert und auch dementsprechend gehandelt. Das ist ja auch immer ein Vorwurf, den er sich gefallen lassen muss, dass er zu wenig oder nicht schnell genug agiert oder da eben mit einer Meinung, mit einer Haltung um die Ecke kommt. Aber im Prinzip hat's Angela Merkel doch ähnlich gemacht.
Ja, aber ich würde sagen, Olaf Scholz legt da gerade noch eine Schippe obendrauf. Also natürlich ist das auch gutiert worden, was du angesprochen hast, dieses moderierende, abwartende, zögerliche Verhalten mit Blick auf die Ukraine. Wie unterstützen wir da? Mit welchen Waffen? Aber auch da muss man eigentlich sagen, das gestalterische Element vermissen da viele. Also wenn wir das jetzt uns anschauen bei den F-16 Kampfjets, da hatte Olaf Scholz immer gesagt, keine Flugzeuge. Keine Frage, wir können sie nicht liefern, weil wir diese Flugzeuge gar nicht in der Luftwaffe haben. Aber Olaf Scholz schaut auch immer allein auf das, was die Amerikaner beispielsweise tun. Er ändert jetzt langsam seine Haltung, weil er sieht, dass auch Joe Biden seine Haltung ändert. Und so wirkt er dann immer wieder wie ein Getriebener. Und das haben wir in der Panzerfrage mit den Leopard 2 Panzern auch so erlebt, wo er das monatelang abgelehnt hatte, dann am Ende aber diesen Lieferungen doch zugestimmt hatte. Also damit will ich eben sagen, dass auch er da nicht als die große Führungspersönlichkeit dasteht, als der SPD-Kanzler, der den Leuten sagt, was zu tun ist. Also das muss man ihm, glaube ich, vorhalten. Das vermissen viele.
Innerhalb der SPD, wenn wir da noch mal gucken, muss man aber feststellen, es ist eigentlich relativ ruhig im Moment. Zumindest gibt es diese ich sag jetzt mal Grabenkämpfe nicht mehr. Was ich eigentlich meine, sind die Flügelkämpfe. Genau, das war das Wort. Das heißt, diese Balance zwischen Kühnert, Klingbeil, Esken, das ist etwas, was ganz gut funktioniert, oder gibt es eventuell auch innerparteilichen Streit, von dem wir nur einfach gar nichts mitbekommen?
Nein, das ist, glaube ich, die ganz große Überraschung, dass das viel, viel besser oder sehr gut funktioniert. Und das hatten ja viele überhaupt nicht für möglich gehalten. Also da bin ich selbst auch immer wieder verblüfft, wenn ich Kevin Kühnert, den Generalsekretär, der ja Olaf Scholz gewissermaßen bekämpft hatte und ihn zum Ausstieg aus der Großen Koalition mit der Union drängen wollte, wie er nun seinen Frieden gemacht hat mit Olaf Scholz. Das Gleiche gilt für Saskia Esken, die ihm ja mal abgesprochen hatte, ein Truly Sozialdemokrat, ein echter, ein wahrhafter Sozialdemokrat zu sein. Und jetzt ist man da voll des Lobes. Und ich glaube, das ist nicht mal gespielt. Das funktioniert. Und dann erleben wir noch einen Lars Klingbeil, der, wie ich das eben geschildert hat, auch versucht, die Russlandpolitik der SPD eben ja neu zu überdenken und neu zu gestalten, der aber zugleich auch heute noch einmal betont hat, Willy Brandt, das ist unser großes Vorbild und der hat vieles Gutes getan, auch für Deutschland, und das lassen wir uns nicht kaputt reden. Also ich glaube, diese Balance funktioniert und die SPD ist in der Tat befriedet, und innerparteilich gibt es da wirklich keine großen Probleme. Und Lars Klingbeil, ich spiele das nochmal ein, der versucht ja jetzt auch optimistisch diese Ampelkoalition und die eigenen Genossen dann auch voranzutreiben. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, wir müssen die Leute mitnehmen und wir müssen denen zeigen, dass wir für eine bessere Zukunft in Deutschland stehen. Und er wurde dann auch gefragt, wünschen Sie sich eigentlich manchmal die Große Koalition zurück, wenn Sie jetzt diesen ganzen Streit in der Ampelkoalition sehen? Und dazu meinte Lars Klingbeil dann Folgendes.
Mir sind lieber drei Koalitionspartner, die was verändern wollen und über den Weg streiten. Und gebe zu, dieser Streit könnte manchmal ein bisschen leiser und ein bisschen unanstrengender sein. Aber lieber drei, die sagen, wir wollen das Land verändern und wir gucken mal, wie der beste Weg ist, als einen, der sagt, nö, auch verändern müssen wir gar nichts. Und die Sozialdemokratie, die brennt und sagt, auf nach vorn. Und dann steht da einer und sagt, nee, bleib mal hier bei uns auf Null stehen.
Also das ist immer die Erzählung, die wir jetzt immer wieder hören. Die Union hat uns immer wieder ausgebremst. Deswegen sind wir da so unter die Räder gekommen in der Großen Koalition. Jetzt können wir gestalten. Aber da sind wir wieder beim Anfang. Das muss man auch wirklich zeigen, dass man führt, dass man gestaltet. Dass die Leute dann auch sagen, ja, es lohnt sich, diese SPD zu wählen, die bringt uns voran. Im Moment sieht es eher so aus, dass Olaf Scholz die SPD wieder unter die 20%-Marke treibt und dass es dann bei der nächsten Bundestagswahl wirklich sehr eng wird, da noch einmal am Ruder zu bleiben.
Frank, danke für deine Zeit und danke fürs Erklären. Bis bald.
Ich danke auch. Bis dahin. Ne? Tschüss.
Zur Kenntnis nehmen, das ist im Politikersprech der maximale Diss, den man so austeilen kann.
Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.
Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister hauptverantwortlich für das Gebäudeenergiegesetz, umgangssprachlich natürlich besser bekannt als Heizungsgesetz. Und ich glaube, das haben wirklich alle mitbekommen in den vergangenen Tagen. Es hat ein ziemliches und auch ziemlich großes Hin und Her gegeben dazu. Ich versuche es jetzt wirklich mal schnell zusammenzuraffen, damit wir gleich mehr Zeit haben fürs Gespräch mit Ann-Kathrin Büsker. Also die FDP an dem Punkt, war es jetzt zuletzt, stellt dieses Gesetz grundsätzlich in Frage. Die SPD setzt dann der FDP ein Ultimatum und die Grünen gehen davon aus, dass sich alle an die Koalitionsvereinbarung halten. Am Ende ist es so, das wissen wir seit heute, im Bundestag wird dieses Gesetz in dieser Woche nicht diskutiert. Und jetzt können wir das Ganze, ich sage das Wort einfach so gerne an Katrin, vor allen Dingen, wenn du da bist, weil ich weiß, dass du es auch magst, wir können das Ganze aufdröseln mit Ann-Kathrin Büsker.
Auseinanderklamüsern,
auch sehr schön. Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast.
Hi.
Ann-Kathrin, ich habe das Gefühl, man muss das jetzt wirklich erstmal noch ein bisschen verstehen, was da eigentlich passiert ist. Erklär uns das nochmal. Also, dass das diese Woche nicht in den Bundestag kommt, was heißt das denn?
Das heißt, dass die sogenannten Parlamentarier
parlamentarischen Beratungen nicht beginnen können. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das Gesetz ist ja im April im Bundeskabinett beschlossen worden. Das ist immer in so einem Gesetzgebungsprozess der erste wichtige Schritt. Das Ministerium legt einen Gesetzentwurf vor. Der geht in die Verbändeanhörung, wird zwischen den Ressorts abgestimmt. Dann werden noch ein paar Sachen verändert. Und dann hat man diesen Entwurf und der wird im Bundeskabinett beschlossen. So ist dann immer die Nachrichtenschlagzeile. Und dann ist der nächste Schritt auf dem Weg eines solchen Gesetzes der Bundestag. Da wird es eingebracht in der ersten Lesung. Da gibt es dann die erste Debatte im Plenum. Und dann geht dieser Gesetzentwurf seinen Gang der Dinge, nämlich in die Ausschüsse, die dafür verantwortlich sind. Und da wird sehr konkret nochmal an diesem Gesetz gearbeitet. Es werden Fachleute angehört in einer speziell angesetzten Anhörung. Und dann kommen die Mitglieder der Regierungsfraktionen zusammen und machen Textarbeit. Die schreiben dieses Gesetz dann tatsächlich nochmal sehr konkret um. Und diese umgeschriebene Fassung, die wird dann am Ende dem Bundestag zum Beschluss vorgelegt. Zweite, dritte Lesung, dann wird das Ganze nochmal da debattiert. Man freut sich, dass man Änderungen gefunden hat und das Gesetz viel, viel besser geworden ist. Und dann wird es beschlossen. So kommt ein Gesetz zustande. Nur dafür muss es halt erstmal in den Bundestag rein. Und das ist das Gebäudeenergiegesetz jetzt noch nicht. Das heißt, man hat jetzt noch keine offiziellen Formate, wo man über dieses Gesetz spricht, sondern alles, was passiert, ja, das passiert jetzt auf informeller Ebene, Flurgespräche. Da kommen hier noch mal Fachleute zusammen und reden ein bisschen. Aber die konkrete Arbeit am Text, die kann jetzt halt noch nicht beginnen.
So wie du es gerade geschildert hast, ist, glaube ich, auch sehr schön klar geworden, das alles kann eben einen längeren Zeitraum umfassen. Mhm. Jetzt war ja der eigentliche Plan, dass man das Ganze noch durch den Bundestag bringt vor der Sommerpause. Heißt, so wie es jetzt aussieht, das wird dann doch eher unwahrscheinlich.
Es ist im Moment nicht unmöglich. Die nächste Sitzungswoche ist dann ja, glaube ich, die zweite Juniwoche, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann blieben noch ein oder zwei Sitzungswochen, in denen man das Ganze finalisieren könnte. Das heißt, die Ausschussanhörung machen könnte, die Ausschussberatung. Das könnte man noch hinkriegen. Angesichts der Tatsache, dass an diesem Gesetz aber noch viel verändert werden soll, halte ich das für eher unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. Nur, es gibt im Grunde aus meiner Sicht eine Voraussetzung dafür, dass die FDP zustimmt, dieses Gesetz in den Bundestag einzubringen. Dazu erkläre ich vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie das Verfahren an der Stelle vielleicht ist, auch wenn das jetzt ein bisschen viel prozessuales Schaubild ist.
Aber ja, gehört dazu.
Es gibt den Ältestenrat, der sich über die Tagesordnung zusammensetzt. Da sitzen Akteure aus den unterschiedlichen Fraktionen zusammen und bestimmen die Tagesordnung. Das ist letzte Woche passiert. In dieser Woche, heute Vormittag, sind dann nochmal die parlamentarischen GeschäftsführerInnen der Regierungsfraktionen, die haben sich nochmal zusammengesetzt und guckt so, haben wir diese Woche noch was, was wir besprechen wollen? Na, wie wär's mit dem Gebäudeenergiegesetz, liebe FDP? Nee, da hat die FDP Nein gesagt. Damit sie Ja sagt, wenn das nächste Mal passiert, sagt sie nicht ganz offen, was sie will. Aber man kann es durchhören, wenn man genau zuhört. Denn in dem Koalitionsausschuss, in dem sich die Ampelkoalitionäre auf das Gebäudeenergiegesetz verständigt haben, haben sie sich auch auf noch ein paar andere Dinge verständigt, unter anderem auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. Da geht es um die Sektorziele, die ja im Moment jahresscharf Emissionsmengen für die einzelnen Sektoren vorgeben und auch Sofortprogramme vorschreiben, wenn zu viel CO2 beispielsweise im Verkehrssektor ausgestoßen wurde. Und da wurde schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man das ändert. Beim letzten Koalitionsausschuss hat man nochmal klar festgelegt, man macht so eine sektorübergreifende Berechnung. In die Details will ich jetzt gar nicht einsteigen, das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gemacht. Aber das ist eine Änderung, die ist der FDP total wichtig. Es gibt aber noch kein konkretes Gesetz dafür, dass das Klimaschutzgesetz an der Stelle novelliert, die Änderung also umsetzt. Da ist schon was in der Frühkoordinierung zwischen den Häusern, aber es gibt eben noch keinen konkreten offiziellen Gesetzentwurf und eben auch noch keinen Kabinettsbeschluss. Und meine These ist, dass die FDP das Gebäudeenergiegesetz erst dann in den Bundestag einbringen wird, also dem zustimmen wird, wenn es einen Kabinettsbeschluss zum Klimaschutzgesetz gibt. Das könnte jetzt im nächsten Mittwoch oder auch übernächsten Mittwoch passieren. Nur es gibt ein Problem. Im Bundeswirtschaftsministerium ist der dafür verantwortliche Staatssekretär Patrick Reichen, der gerade gegangen, und sein Nachfolger ist noch nicht da. Eine Lücke.
Eine Lücke zum einen und das eine ist abhängig vom anderen. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, ne?
Also grundsätzlich eigentlich nicht. Gesetzgeberisch hängt das überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Aber für die FDP scheint es ein großer Faktor zu sein, weil denen diese Änderung des Klimaschutzgesetzes ebenso wichtig ist. Und deshalb verknüpfen die das. Das sehen wir in der Politik ja häufig, dass Sachen miteinander verknüpft werden, obwohl sie eigentlich inhaltlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das haben die Grünen jetzt übrigens auch gemacht. Britta Hasselmann hat heute im Statement vor der Fraktionssitzung gesagt, dass das Gesetz zur Beschleunigung des Brückenausbaus ja, damit jetzt leider auch erstmal vom Tisch ist, dass das in den Bundestag kommt, weil wenn das Gebäudeenergiegesetz nicht in den Bundestag kommt, dann eben auch das Brückengesetz nicht. Es sind so politische Deals, die da gemacht werden. So funktioniert Politik dann am Ende leider.
Ja, ich habe auch gedacht, kann ich es jetzt sagen oder sagst du es? Aber genau, also du hast es mir jetzt vorweggenommen.
Man könnte Kuhhandel sagen, wenn man böse sein
ja,
will.
Ja, wir wollen ja nicht böse sein. Wir wollen ja hier schön analysieren, aber auch das Wort kommt einem durchaus in den Kopf. Sag mal, ich habe mich noch gefragt, welche Rolle spielt denn eigentlich bei dem, was wir da jetzt gerade erleben mit dem Heizungsgesetz, der Parteitag der FDP, weil da wurde ja gegen das Heizungsgesetz gestimmt und das war, nachdem man sich ja schon geeinigt hatte im Kabinett. Glaubst du, das spielt eine Rolle?
Ja, beziehungsweise auf dem Parteitag hat man ja nur das gesehen, was vorher auch schon in der Fraktion beziehungsweise der Partei sichtbar war. Es gibt ein großes Unbehagen gegenüber diesem Heizungsgesetz und es gibt einzelne Akteure, teilweise auch sehr laute Akteure, ich nenne den Namen Frank Schäffler, die einfach gegen dieses Gesetz sind, die wirklich Stimmung dagegen machen, teilweise auch mit Äußerungen, wo ich sagen würde, ah, da könnte man faktentechnisch jetzt wirklich nochmal 1 bis 3 Fragezeichen dran machen. Und die sind sehr laut aufgetreten in den vergangenen Wochen. Es gibt aber auch durchaus, ich kriege das von vielen aus der Partei immer wieder erzählt, dass Bürgerinnen und Bürger auf sie zukommen mit entsprechenden Sorgen. Es sind ja auch viele Falschinformationen tatsächlich über diese Gesetzesnovelle im Umlauf. Viele Leute denken, dass sie über 100.000 Euro für eine neue Wärmepumpe ausgeben müssen und dass Robert Habeck quasi persönlich am 1. Januar 2024 vor ihrer Kellertür steht, um die Gasheizung auszureißen. So, da ist einfach im Moment eine große Verunsicherung, auch wegen Falschinformationen, auch weil die Kommunikation aus dem BMWK über dieses Gesetz wirklich schlecht war, auch weil dieses Gesetz definitiv bearbeitungswürdig ist, viel zu viel auf Mikromanagement-Ebene, was da angegangen werden soll. Da muss man ran, in Klammern, deshalb ärgert es mich auch, dass der Bundestag damit in dieser Woche noch nicht anfängt. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, wir waren bei der FDP. Genau, und insgesamt ist schon die Gemengelage so, dass das Unbehagen bei der FDP groß ist. Und es gab gestern Vormittag eine Pressekonferenz des Generalsekretärs Bijan Cezaray nach den Gremiensitzungen der FDP. Und der hat echt ausgeteilt. Da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, in was für eine Richtung das hier gehen soll. Gestern Morgen hat noch eine Kollegin gefragt, ob das möglich wäre, dass an dieser Frage die Koalition auseinanderbricht. Da bin ich mit Vehemenz vorgegangen und habe gesagt, nein, das kann sich die FDP überhaupt nicht leisten. Nach dieser Pressekonferenz war ich mir da nicht mehr so sicher, weil die Rhetorik wirklich sehr, sehr scharf war. Und ich erinnere mich daran, dass im Zuge des Atomausstiegs mir viele Abgeordnete der FDP gesagt haben, ja, das war damals ein Fehler von uns, 2011. den Atomausstieg tatsächlich mitzumachen, da hätten wir aus der Koalition rausgehen müssen. Und ich frage mich, ob das jetzt tatsächlich so eine Dynamik wird, dass das Heizungsgesetz sich zu so einem Atomausstiegsfaktor hochschaukelt, dass das so eine Relevanz bekommt tatsächlich für die Partei und was das dann für die Koalition heißt.
Ich würde gerne noch mal 2 Punkte mit dir besprechen, Ann-Kathrin, weil ich glaube, die sind auch wichtig. Also jetzt sprechen wir ja unheimlich viel über dieses Verfahren, ne? Hast ja gerade auch schon erklärt und Menschen regen sich darüber auf und jetzt ist das nicht im Bundestag diese Woche und so weiter und so fort. Aber du hast ja gerade auch schon mal angesprochen, eigentlich müsste man auch noch mal dringend dran an dieses Gesetz, weil da gibt es noch Punkte, die bearbeitet werden müssen. Wo hakt's denn da inhaltlich?
Ich habe ja eben schon gesagt, dass dieses Gesetz sich teilweise in Mikromanagement verliert. Das ist wirklich ein Problem, weil gewisse Dinge bis ins letzte Detail hinein geregelt werden sollen. Ich bringe da immer gerne das Beispiel Biomethan. Im Gesetz soll geregelt werden, welche Kornarten von Mais für die Herstellung von Biomethan verwendet werden dürfen und an wie vielen Tagen im Jahr Mais entsprechend auch angebaut werden darf auf der Fläche. Also es ist wirklich ein Detaillevel, wo man sich fragt, okay, warum steht das im Heizungsgesetz? Es gibt viele andere Bereiche. Die Frage, inwieweit Biomasse ansonsten tatsächlich eine Rolle spielen darf noch in Heizsystemen. Welche Rolle Holz spielen kann. können noch Holzpelletheizungen im Neubau eingebaut werden? Da gibt es einen großen Streit drüber, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Heizen mit Holz ist, naja, jetzt ehrlicherweise auch nicht so wirklich klimafreundlich, weil auch da CO2 freigesetzt wird. Es gibt einige, die davon überzeugt sind, dass das CO2 ja vorher im Stamm gebunden wurde und damit in die Luft das zurückgegeben wird, was der Baum gebunden hat. Das war bei Öl halt auch irgendwann mal der Fall. Das war ja auch Naturmasse. Dann die große Frage, was wird eigentlich aus unseren Gasnetzen? Das ist der FDP ein großes Anliegen. Im Moment werden durch diese Gasnetze alle Haushalte und auch Industriebetriebe, die Gas verbrauchen, versorgt. Wenn wir aber kein Gas mehr brauchen, was wird denn dann aus diesen tatsächlich Werten, die da in der Erde liegen? Oder kann man die gegebenenfalls nachnutzen, indem man was anderes reinpumpt? Zum Beispiel Biogas, in Klammern, okay, aber woher soll so viel Biogas kommen? Oder Wasserstoff, in Klammern, ja, okay, aber woher soll so viel Wasserstoff kommen? Also da stehen total viele große Fragen dahinter. Die sogenannte kommunale Wärmeplanung ist auch so ein Thema. Das liegt im Bauministerium im Moment. Hätte man idealerweise parallel mit dem Heizungsgesetz angeschoben. Jetzt kommt es so ein bisschen hinterher. Ist auch gerade in der Ressortabstimmung, wenn ich das heute richtig mitbekommen habe. Und da geht es eben darum, Wärmebedarfe in Kommunen tatsächlich zu identifizieren. Wo sind Haushalte, die was brauchen? Wo sind Unternehmen, die was brauchen? Und okay, welche großen Wärmequellen haben wir, die wir anschließen können, um über ein Nah- oder Fernwärmenetz diese Bedürftigkeiten abzudecken? Also wir werden in Zukunft voraussichtlich noch stärker auch auf lokale Wärmenetze setzen, wo zum Beispiel dann auch Rechenzentren eine große Rolle spielen. Im Moment kühlen wir Rechenzentren teilweise runter, setzen also Energie rein, damit die Wärme, die da entsteht, verpufft. Mit der Wärme könnte man natürlich auch was machen. Aber auch das ist eine große Frage, die zu lösen wäre und die im Grunde an dieser ganzen Heizungsfrage dranhängt. Und ja, das natürlich auf einmal zu lösen, schwierig. Und ich wiederhole mich, deshalb wäre es eigentlich so wichtig, damit irgendwie mal anzufangen.
Eine Frage, die mich noch beschäftigt, wir haben jetzt ja schon öfter mitbekommen, dass die Koalition sich in bestimmten Fragen durchaus nicht einig ist, um das jetzt mal noch weitgehend positiv zu formulieren. Und was ich interessant fand, war, heute war der Politikforscher von der Uni Duisburg hier bei uns im Programm, Herr Korte, Kai Rudolf mit Vornamen. Und da ging es ja auch um die Frage, schadet dieser Streit, dieser essentielle Streit jetzt wirklich dieser Koalition? Und er sagte, naja, also eigentlich ist das ein gutes Zeichen, wenn sich diese Parteien aus der Mitte so streiten. Das ist eben ein Prozess und das sei durchaus noch im Rahmen und ein gutes Zeichen dafür, dass man sich nicht in den extremen Rändern verliert. Ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder. Mhm. Aber der Eindruck, den die Öffentlichkeit hat, ist doch ein anderer, nämlich nicht, dass dieser Streit etwas Produktives hat, sondern dass er etwas hat von einer, ich sag jetzt mal, Blockadepolitik oder einem Gegeneinander. Auf jeden Fall nicht ein Miteinander. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube schon, dass wir als Öffentlichkeit auch lernen müssen, ein gewisses Level an Streit auszuhalten. Und da ist die Ampelkoalition definitiv anders als die GroKo davor. Ich würde aber auch sagen, dieses Level, was wir jetzt erleben in dieser Frage, ist nicht mehr unbedingt ein konstruktiver Streit. Mhm. Da sind viele Akteure dabei, die das Ganze wirklich sehr destruktiv führen. Ich habe aus der FDP eben einen Namen genannt, beziehungsweise auch den Generalsekretär angesprochen. Dieses Statement gestern, das war aus meiner Perspektive wirklich sehr, sehr destruktiv. Und da fällt es mir schwer zu erkennen, wo der Wille auch zum Kompromiss noch sein soll. Die FDP düpiert da im Grunde gerade die Koalitionspartner. Und natürlich kann man aus Parteilogik sagen, oh, das könnte der aber auch ganz gut nutzen. Wir haben ja im Herbst dann Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Ist vielleicht auch nicht so ganz verkehrt, wenn die FDP sich noch ein bisschen mehr profiliert. Ehrlicherweise hat man aber auch in den vergangenen Landtagswahlen gesehen, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht unbedingt so gut heißen, wenn die Regierung zerstritten ist. Also insofern weiß ich nicht, ob das tatsächlich bei der FDP dann einzahlen würde, da jetzt weiterhin auf Krawall zu machen. Und dann muss man auch sagen, hallo, Klimakrise. Und ja, wir werden sie nicht in Deutschland alleine lösen, aber wir müssen natürlich Lösungen finden für die Wärmewende, für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Und das ist jetzt wirklich ein sehr haariges Thema, was, man sieht es ja auch an den Reaktionen in der Bevölkerung, was die Menschen aufregt, was den Menschen auch Sorge macht, wo man die Menschen auch verführen kann, eben mit Falschinformationen. Also es ist eine richtig große Aufgabe. Und ich finde, an dieser Stelle muss die selbsternannte Fortschrittskoalition dann auch mal zeigen, dass sie diesen großen Aufgaben gewachsen ist und dass sie das konstruktiv angehen will. Und das sehe ich im Moment nicht.
Ann-Kathrin, danke für die Einschätzung und für deine Zeit. Bis bald.
Bis bald.
Das Podcast-Team heute waren Silvia Engels und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Zweifaches Danke fürs Zuhören und der Hinweis auf die bekannte E-Mail-Adresse. Falls nicht bekannt, sage ich sie natürlich gerne nochmal, der tag@deutschlandfunk.de. Und der Hinweis, dass wir uns morgen schon wieder hören können. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.